Wo geht dein erster Blick hin?
Der Blick geht als allererstes auf die Nase. Eine große Nase.
Da denken wir zum Beispiel an Mike Krüger oder Thomas Gottschalk. Die hat gerne die große Bühne und braucht auch ihren Raum. Das heißt, die große Nase stellt sie auch gerne dar. Die große Nase gehört auch oft zum Bewegungsnaturell, der eh gerne im Mittelpunkt steht. Also wenn du eine große Nase ansprechen willst, darfst du da auch ein bisschen schmeicheln. Dann darfst du auch mal hingehen und sagen so, Mann, oh Mann, ich habe gesehen, Sie sind hier mit dem neuen Porsche angekommen. Sind Sie mit dem Turbin?
Ja, total super.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und auch darüber hinaus. Und heute haben wir genau so einen Kopf bei uns zu Gast und darüber freue ich mich sehr, denn das Thema Kopf spielt hier eine übergeordnete Rolle. Und warum das so ist und was das damit auf sich hat, das werden wir heute erfahren. Ich freue mich riesig, dass wir uns kennengelernt haben, dass wir uns schon persönlich hier gesehen haben, dass wir wissen, dass wir irgendwie was miteinander zusammenarbeiten werden und vor all dem jetzt nochmal unseren Podcast gesetzt haben. Großartig, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Moin, Uwe. Uwe Fendler.
Moin, lieber Stefan. Ich freue mich auch riesig auf den jetzigen Podcast. Und ja, lass uns mal schauen, wo es hinführt.
Ja, genau. Das ist ja ein bisschen das Motto hier des Podcasts. Wir haben uns Zeit genommen, einmal zu sprechen. Ich habe ein paar Fragen und wir werden uns einmal angucken, wer du eigentlich bist, wo du herkommst und was du gerade machst. Ich habe dich gar nicht erwähnt. Du bist Co-Founder von Meyer Fendler Consulting. Und da wollen wir einmal reinhören, was das ist. Unser Thema heute, deswegen habe ich das so angesprochen, ist das Thema, oder habe ich so den Kopf erwähnt, ist das Thema, dass du Experte bist für Face Reading. Und das müssen wir uns gleich nochmal anhören, was das eigentlich ist, was heißt das. Und das ist aber mega spannend. Ich habe jetzt mit dem gesamten Austausch, den ich mit dir im Vorfeld hatte, immer wieder selbst so ein bisschen, war ich selbst überrascht, wie treffsicher du da unterwegs bist. Und ich glaube, da sollten wir heute mal eintauchen, das sollten wir uns mal angucken. Aber bevor wir das machen, lieber Uwe, stell dich doch einmal vor, wer bist du, was hast du gemacht bis heute, bis auf dem Weg, wie bist du auf diesen Weg gekommen und wer ist eigentlich Meyer Fendler Consulting? Also vielleicht kannst du uns ganz kurz ein Update geben. Mit wem haben wir es ja eigentlich zu tun?
Ja, das mache ich sehr gerne. Also man hört vielleicht an meiner Stimme, dass ich Migrationshintergrund habe. Ich bin in der Schweiz geboren, als Schwabe sozialisiert, war 21 Jahre Niedersachse und jetzt bin ich seit 8 Jahren Hamburger. Und deswegen begrüßen wir auch alle unsere Kunden und auch unsere potenziellen Kunden mit Moin. Und das ist interessant, selbst wenn ich Moin nach Bayern schreibe, also Moin, lieber Josef, dann schreibt er zurück, Moin, Uwe. Also die Antworten mit dem Moin, und das finde ich total klasse. Ich selber bin Diplom-Ingenieur für chemische Verfahrenstechnik. Und als Diplom-Ingenieur für chemische Verfahrenstechnik, da müssen Dinge funktionieren. Ja, das wird jetzt so richtig eintrainiert und angeteasert. Ja. Ich habe erstmal 3 Jahre im Anlagenbau gearbeitet, habe dort Säureaufbereitungsanlagen gemacht und Wasseraufbereitungsanlagen, also so ganz leckeres Zeug. Dann bin ich in die Medizintechnik gegangen. Medizintechnik, das im Krankenhaus medizintechnische Geräte zu bewirtschaften und zu beservicen. Die erste Medizintechnikfirma, da bin ich grandios auf die Schnauze gefallen. Ich sage das jetzt einfach mal so. Da haben wir alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Das war eine riesen Lernnummer. Vor allen Dingen für mich, weil ich habe damals meinem besten Freund und Trauzeugen alles, was er mir vorgelegt hat, habe ich unterschrieben. Ja. Und das waren Bürgschaften. Und das sind dann 350.000, sind dann nachher hochgegangen. Und das hat mich total gegroundet und geerdet. Also ich habe dann wirklich mein erstes Häuschen bezahlt, ohne ein Häuschen zu haben. Alle anderen haben die Hand gehoben, ich nicht. So, das ist einer der Punkte, was mich auch persönlich ausmacht. Ich komme aus dem Kampfsport. Ich habe Judo gemacht. Habe 20 Jahre Judo als Leistungssport gemacht. 7 Jahre erste Bundesliga gekämpft. Und da lernst du, dass du auch mal eine Niederlage einstecken musst und wieder aufstehen musst und härter arbeiten musst. Ja? Das hat dann dazu geführt, dass ich dann mit einem Partner in Hannover ein zweites Unternehmen gegründet habe, auch wieder Medizintechnik. Und der war 10 Jahre älter und der hat mir ein paar Sachen beigebracht. Also wie man Geschäft führt, was man macht und was man nicht macht. Ein Satz, der war für mich ein bisschen lebensprägend. Er hat gesagt, Uwe, du kannst einen Menschen umbringen. Kriegst du vielleicht Bewährung dafür. Aber wenn du einen Staat bescheißt, dann gehst du in den Knast. Das heißt, alles, was wir machen, wird immer legal sein. Wir machen nie was Illegales. Ist dir das klar? Ich so, jawohl, verstanden. Und da habe ich mich mein Leben lang dran gehalten, ja? Nie was Illegales machen, immer sauber auf der Spur bleiben, weil Karma ist a bitch. Das schlägt auf dich zurück, wenn du irgendwie betrügst, wenn du den Staat betrügst, wenn du deine Kunden betrügst, das ist einfach nicht gut. Und dann haben wir ein Medizintechnikunternehmen aufgebaut. Zu zweit haben wir angefangen. Wir hatten nach 17 Jahren 53 Mitarbeiter, technische Servicezentren über die Republik verteilt. Und dann ist mein Partner gestorben mit 53. Und wenn der Richard den Arzt gefragt hat, was fehlt mir, hat der Arzt gesagt, nix, sie haben alles. Und das war echt brutal. Und 4 Jahre mit dem ich mehr Zeit verbracht habe als mit meiner Frau, den beim Sterben zu begleiten, das macht was mit dir. Ja? Also das formt dich als Mensch. Und dann merkst du auch, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht, in der Zukunft nur zu leben. Und das gehört auch ein bisschen so zum Unternehmertum dazu, auch im Hier und Jetzt zu sein. Weil der Richard hat nichts bereut, was er jemals gemacht hat. Er hat nur bereut, was er nicht gemacht hat. Weil er ganz viel so auf, wenn ich das geschafft habe, dann mache ich das. Ja? Der konnte aber das im Jetzt nicht wirklich genießen. Wir waren ziemlich erfolgreich. Und er war immer unzufrieden. Was ich damals irgendwie gar nicht so richtig verstanden habe, aber so, er war so ein bisschen getriggert. Wenn du zufrieden bist, dann bist du am Ende. Sehe ich nicht so. Zufriedenheit ist ein ganz hoher Wert. Ja, und in der Zeit habe ich dann noch ein kleines Handelsunternehmen in der heute weltbekannten Stadt Wuhan gegründet. Habe Chinesisch gelernt, hatte dort eine Wohnung, bin regelmäßig rübergeflogen. Und wir haben da ein bisschen versucht, in China Business zu machen. Da habe ich aber gemerkt, eins meiner größten Assets ist meine Art zu reden, mit Leuten zu kommunizieren. Ich konnte mich vorstellen und ich habe so ein bisschen was mitbekommen, aber ich brauchte immer einen Übersetzer. Und deswegen war das tatsächlich nicht ganz so erfolgreich, wie ich gehofft hatte, dass es ist. Und in der Zeit wurde ich das erste Mal von jemandem gelesen, von so einem Face-Reading-Experten. Und ich so, Face-Reading, was ist das denn? Ist das sowas wie Handlese oder Horoskop oder sowas, ja? Und er sagte, nee, ich kann tatsächlich aus deinem Gesicht lesen und ich weiß, wer du bist. Und ich so, ja, nee, ist klar. Erzähl mal was über mich. Ja, und dann hat er mir Sachen über mich erzählt, wo ich dachte, ich habe die so gut weggeschauspielert, ich wollte nicht, dass sie jeder auf den ersten Blick erkennt. Und das hat mich dann brutal getriggert. Ich habe mir dann wirklich alles zu dem Thema reingezogen und in China bin ich dann auch mit dem chinesischen Slang Ming in Kontakt gekommen. Das ist chinesische Gesichtlesen, da ist mir klar geworden, die Chinesen, die machen das ja schon seit 2.500, 3.000 Jahren, genau weiß man das nicht. Die haben irgendwann mal festgestellt, es gibt Menschen, wenn du denen eine Armee gibst, dann können die eine Schlacht gewinnen, manchmal sogar im Krieg. Und dann gibt es andere Menschen, denen gibt es so Geld, die machen easy mehr Geld raus. Und dann gibt es andere Menschen, die kannst du vor eine Gruppe Menschen hinstellen und die können ganz toll was erklären. Aber das mit der Armee war interessant. Was wäre, wenn man erkennen könnte, dass jemand das Talent hat, erfolgreich eine Armee in die Schlacht zu führen? Dann könntest du ja Länder überfallen, dann könntest du mehr Macht haben und auch mehr Geld haben. Und ich sage, lass doch mal gucken. Erfolgreiche Kriegsherren haben die schon immer malen lassen. Dann haben sie die Bilder angeschaut. Haben die Bilder angeschaut und gesagt, wow, Sapperlot. Die Typen sehen sich ähnlich, obwohl die nicht verwandt sind. Und daraus haben wir dann geschlossen, dass wahrscheinlich bestimmte Merkmale im Gesicht auf bestimmte Talente hinweisen. Ein Ableger davon ist tatsächlich so dann in die traditionelle chinesische Medizin gekommen, dass die also auch Krankheiten, Krankheitsbilder im Gesicht erkennen können. Das haben wir mittlerweile akzeptiert in Europa. Also wenn einer mal in so einem TCM war, also in so einem traditionellen chinesischen medizinischen Institut, und da sitzt dann ein kleiner Chinese vor dir und sagt, oh, ich kann erkennen hier an den Nieren. Und dann denkst du, oh, wie krass ist das denn? Ach so, Chinese, ja, TCM, ja, Haken dran. Dass man andere Dinge auch sehen kann, das ist noch nicht so bekannt. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir einsteigen, was mein Business heute ist. Ja? Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, Menschen beizubringen, auf den ersten Blick zu erkennen, wie der Gegenüber tickt, anhand von Gesichtsmerkmalen. Und unsere Zielgruppe sind Geschäftsführer, Unternehmer. Also wenn ich sage Geschäftsführer, Unternehmer, dann sind damit auch Vorstände inkludiert und die erste Führungsebene, weil das so die Leute sind, die am meisten Impact in den Unternehmen haben. Um in den vier Bereichen Recruiting, also zu wissen, wen hole ich mir in mein Team rein? Herr Stefan, wenn du dir Verletzte in dein Team holst, dann wirst du langsam. Diesen Spruch habe ich übrigens gelernt von einem unserer Kunden, Offizier bei der Bundeswehr. Er sagt so, Uwe, wenn eine Armee in den Krieg zieht, da gibt es statistische Grundannahmen, die wir ausrechnen können. Also die Bewaffnung des Gegners, unsere Bewaffnung, das Gelände, wie schnell wir vorgehen können. Und dann weißt du, statistisch gesehen hast du ein paar Verluste, die begräbst du und dann zieht die Armee weiter. Klingt brutal, aber ist es. Verletzte machen dich langsam. Sag ich, ja, was willst du damit sagen? Naja, deswegen schießen die Sniper, also diese Scharfschützen, nicht auf den Kopf, sondern in den Bauch. Beim Bauchschuss, der schreit, bindet 5 Leute und demoralisiert. Der macht dich langsam. Ich sag, boah, ja, stimmt. Und was heißt das jetzt für ein Unternehmen? Sagt er, naja, wenn du dir einen Verletzten ins Unternehmen reinholst, dann macht dich das langsam, dann musst du dich um den kümmern. Wenn du einen gesunden Krieger nimmst, deswegen jetzt und bei uns dieses Bild so Verletzer versus Krieger, ja, ohne dass das martialisch klingen soll. Ich bin ein totaler Pazifist. Aber diese Geschichte funktioniert halt ganz gut mit dem Verletzer und dem Krieger, weil man sich das gut vorstellen kann. Wenn du einen Verletzten in dein Team holst, zum Beispiel im Vertrieb, dann hast du jemanden an Bord, um den musst du dich ganz viel kümmern. Viel Aufmerksamkeit und. Holst du dort einen richtigen Profi rein, also einen Krieger, dann sagst du dem, oh, hier ist die Axt, dein Werkzeug, dein ist der Wald, hau den mal um. Dann sagt er, jawohl, Chef, und legt los. Wenn du einen Verletzten reinholst, dann sagt er, oh, Axt, gefährlich, was soll ich denn machen? Was ist ein Baum? Jetzt musst du dem alles erklären und alles erklären. Das kostet dich erstmal Zeit. Also, man kann erkennen, ob jemand für eine bestimmte Aufgabe ein Talent hat, kann ich am Foto erkennen. Das bringe ich dir bei, dazu, dass du es auch am Foto erkennen kannst. Zweites Ding, du kannst ja nicht alle Leute loswerden, die du hast, sondern du musst mit denen richtig umgehen können. Und ganz viele Führungskräfte, die können nicht führen, sondern sind einfach nur vorgesetzt. Und denen zu zeigen, Bedienungsanleitung für die eigenen Mitarbeiter, ja, anhand der Physiognomie, also anhand von bestimmten Merkmalen. Und das dritte Thema, das brutal mächtig ist, Verhandlungsvorbereitung anhand von Bildern. Also ohne mit dem anderen ein Wort gesprochen zu haben, du guckst im Bild an und weißt, wie der andere grundsätzlich tickt. Dann kannst du dein Verhandlungssetup anpassen, um danach im Verkauf, das ist der vierte Bereich, den potenziellen Kunden besser durch den Prozess zu führen, schneller, kürzer, den Vertriebsweg zu verkürzen und mehr Abschlüsse zu machen. Das ist das, was wir jetzt machen. Das heißt, wir sprechen gerade über das Loch in der Wand und nicht über die Bohrmaschine. Die Bohrmaschine, das ist das Face-Reading, aber das Loch in der Wand ist das, was interessiert. Und das ist der Nutzen, ja. Jetzt habe ich ganz viel gesprochen auf die kurze Antwort, wer bist du?
Also ich merke das schon, das wird ein Podcast, wo ich sehr wenig Fragen stelle, weil das reicht schon, damit du loslegst. Vielen Dank dafür erstmal, Uwe. Du hast eine ganze Menge mir mitgegeben hier, dass ich schon aufgeschrieben habe, und auf das ich nochmal zurückkommen möchte im Laufe des Gesprächs. Aber du hast ja auch schon wunderbar erklärt, wo das Ganze herkommt. Du hast deine sportliche Historie nochmal erwähnt. Also ich wusste gar nicht, dass du Bundesliga nennt man das gespielt? Gekämpft wahrscheinlich.
Ja, ne? Also das ist kein Spiel, das ist knallhart. Genau. Das kam.
Das wusste ich gar nicht. Und dann hast du ja auch den Weg schon erklärt, wie das dann zum Face-Reading kam. Lass mich nochmal ganz kurz über euer Unternehmen so einmal abstecken. Ich habe gesagt, Meyer Fendler Consulting. Mhm. Das heißt, da ist noch jemand weiteres im Boot. Wie viel seid ihr? Wo sitzt ihr? Und wer sind also eure Kunden? Vielleicht können wir da ganz kurz einmal den Teil abschließen, dass wir einmal wissen, mit wem wir es zu tun
haben. Ja, genau. Also Meyer Fendler Consulting habe ich mit dem Christian Meyer zusammen gegründet. Wie ich den kennengelernt habe, ist auch eine schöne Geschichte, das kann ich nachher nochmal mit einbauen, wenn dich das interessiert. Und wir sind insgesamt 8 Leute. Wir haben uns dezentral aufgestellt, weil wir haben gesagt, wir wollen kein Office haben, weil da kriegen wir unsere Leute gar nicht zusammen. Der Christian, der ist in Waldbronn bei Karlsruhe. Der Steph, die Marcella und ich, wir sind in Hamburg. Der Attila und seine Leute im Marketing, die sitzen auf Zypern. Und der Leon, der sitzt in Darmstadt. Und dann haben wir noch noch ein paar freie Mitarbeiter, der hier sitzt und der dort sitzt. Und wir führen die alle zusammen mit unserem digitalen Konzept. Also jeder kann von zu Hause aus arbeiten. Und das macht auch so ein bisschen unser Unternehmen aus. Alle, die bei uns arbeiten, sind ausgebildet. Das führt dazu, dass wir kein Ego-Geballeren in der Firma haben. Weil wir wissen, wenn es Situationen gibt, wo vermittelnd vorgegangen werden muss, dann sagen Marcella und der Christian, Uwe, du bist raus. Ich darf im Vorfeld, darf ich meine Sachen sagen, aber dann bin ich raus. Dann habe ich quasi Redeverbot und dann sitze ich so da und höre zu, wie die anderen das Problem lösen. Weil die anderen haben anliegende Ohren. Ja, der Christian ist auch noch ein Wirtschaftsmediator und Wirtschaftspsychologie hat er studiert und er hat Immobilienwirtschaft studiert. Wir sind unterschiedlich, aber wir ergänzen uns dadurch super. Ja? Und ich bin deswegen nicht Geschäftsführer, weil ich als Geschäftsführer, ich war zig Jahre Geschäftsführer und ich habe ganz oft in Situationen überpaced und Entscheidungen gefällt. Ah, das machen wir einfach so und jetzt geht's los. Ja? Wir haben Marcella als Geschäftsführerin, weil die das Zwischenstück ist zwischen dem Christian, der sehr vermittelnd ist als Wirtschaftsmediator, immer sehr, sehr weich ist, weich im positiven Sinne, ja. Also mit dem Christian zu arbeiten ist fantastisch. Mit mir zu arbeiten ist manchmal anstrengend, weil ich ganz oft dann sage, so, das machen wir jetzt, und dann schmeißt man den halt raus und dann machen wir das oder das oder so. Und dann sagen die anderen beiden, jetzt komm mal wieder runter. Ich kann nicht runterkommen. Ja, ich weiß, du bist gerade voll im Kriegermodus. Dann übernehmen die anderen beiden und dann fließt weniger Blut. Was viel, viel besser ist für ein Unternehmen. Und Marcella hat genau dieses Zwischenstück zwischen Härte, Kontinuität und Sanftheit. Deswegen bin ich zum Glück nicht unser Geschäftsführer.
Also Gesellschafter eurer eigenen Company.
Genau. Also ich bin, der Christian und ich, wir sind beide 50-50 beteiligt an der Gesellschaft. Deswegen heißt es auch Maya Fentler Consulting. Und die bessere Geschäftsführerin ist Marcella Altersberg. Ja, das ist die, die den Laden zusammenhält, die auch mit den Leuten spricht. Ja, und die das viel, viel besser macht, als ich das kann. Weißt du, wo ich bin? Ich bin an der Front. Das gehört zu meinem Naturell dazu. Ja, Leute, mit Leuten zu reden, Abenteuer, das sieht man auch meinen Ohren, meine abstehenden Ohren hier. Abenteuerohren, ja. Mich kannst du an die Front schicken.
Du hast jetzt im Laufe der ersten Minuten schon ein paar Mal über so ein paar körperliche Besonderheiten gesprochen. Das greife ich nachher nochmal auf.
Ja.
Ich will nochmal einmal kurz, dann sind wir wirklich mit den Fakten durch. Aber will noch einmal kurz gucken. Du hast vorhin gesagt, wir bilden dich aus. Also wir, und die Mitarbeiter, die bei dir sind, sind alle ausgebildet. Das heißt, was ist euer Kernangebot? Also du kannst jetzt dieses Face-Reading, du hast es selber nicht ausbilden lassen, aber was ist jetzt euer Angebot für den Markt? Dass wir das nochmal kurz, kurz aufgreifen. Also Ausbildung höre ich raus, wahrscheinlich Beratung, aber vielleicht kannst du das nochmal besser ausführen. Was ist das Angebot, was ihr im Markt Unternehmen anbietet?
Also unser Angebot heißt Masterclass 1. Und in der Masterclass 1, das enthaltene, verbringe ich jeden Geschäftsführer, jeden Unternehmer, jeden Menschen, den das interessiert, dazu, dass er in einem Zeitraum von 12 Wochen jeden Menschen so lesen kann, dass er ihn wie eine Landkarte ein offenes Buch ist, ja? Um dann zu wissen, wie man im Recruiting mit ihm umgeht, in der Führung, in der Verhandlung, im Sales. Das ist ganz speziell da drauf. Wir haben keine Esoterik, keine Gesundheitsthemen damit drin. Wir haben uns gesagt, wir wollen das so machen, dass es pragmatisch ist, anwendbar ist für unsere Zielgruppe. Das ist Top-Management-Level. Und die Typen haben alle, sind die alle nicht mit auf der Brotsuppe dahergeschwommen. Die haben alle schon ein erfolgreiches Unternehmen. Aber jeder von denen hat schon einmal eine Fehlentscheidung getroffen, wenn es um Einstellung geht. Und die Top-Leute, die stellen Leute ein, die dann auch im sechsstelligen Bereich verdienen. Und so eine Fehlbesetzung, boah, die tut so richtig weh. Weil du die ja auch nicht gleich in 4 Wochen entdeckst, sondern erst wahrscheinlich nach 3 Monaten oder nach 6 Monaten. Das ist richtig heftig. Und mit den Leuten auch zu sprechen und denen zu zeigen, niemand kennt das und wir zeigen denen das. Unser Angebot ist, dass die innerhalb von 12 Wochen das lernen mit einem persönlichen Invest von 2 Stunden pro Woche, mehr nicht. Und die 2 Stunden pro Woche teilen sich auf in 20 Minuten individuelle Vorbereitung. Da haben wir Videos gedreht im Fernsehstudio in 4K, also astrein. Unsere Klientel kommt mit verwackelten Handyvideos nicht klar. Haben dann das astrein so aufgestellt, auch mit einem Papierskript, was Sie mitschreiben können, didaktisch so, dass man nicht auswendig lernen muss, weil alle unsere Kunden sind schon lange raus aus der Schule. Auswendig lernen ist denen raus. Deswegen muss es pragmatisch, anwendbar, umsetzbar sein und es muss sich zusammensetzen wie eine Landkarte, es muss logisch sein, muss nachvollziehbar sein. Ja? Und dann kannst du tatsächlich mit einem zeitlichen Invest von 90 Minuten Zoom-Call, egal wo du bist, ob du jetzt unsere Kunden, wir haben Kunden in Dänemark, Deutschland, Österreich, Schweiz, Zypern und das Südlichste ist tatsächlich Dubai, aber alles deutschsprachig. Und kannst du das Ding so lernen, dass du ein Gesicht in der Landkarte lesen kannst. Und wenn du die Landkarte von Frankreich lesen kannst, dann kannst du die auch von Spanien lesen, auch die von Südamerika. Ja? Und darum geht's, erkennen und verstehen. Und das bringen wir dir innerhalb von 12 Wochen bei. Das Ganze wird dann noch begleitet mit einer Mastermind. Jeder hat also eine eigene persönliche Mastermind, wo wir dann, oder wo wir ihn auf Gespräche vorbereiten mit Menschen, wo es um wirklich große Beträge manchmal geht oder um wichtige Situationen. Da geht es dann tatsächlich um Verhandlungsvorbereitung, Verhandlungscoaching.
Das ist dann individuell wahrscheinlich, ne?
Das ist dann, ja, das ist während dieser Ausbildung ist das enthalten und wenn die Ausbildung abgeschlossen ist, dann gibt es im Programm nochmal Implementierung im Unternehmen und dann gucken wir, ganz oft ist es so, dass durch diese erste Stufe etwas aufgedeckt wird im Unternehmen, was dann gelöst werden muss und damit dann auf eine Lösung dafür. Ist das so erstmal für dich ausreichend oder soll ich noch tiefer gehen?
Ausbildung und Unterstützung bei Verhandlung, habe ich verstanden. Gibt es ein Dauerengagement, Dauerkunde? Also ich könnte mir vorstellen, nach der Ausbildung hat er irgendwie noch 2, 3 Nachfragen, aber dann ist er erstmal aufgestellt und dann kann der erstmal selber agieren. Hat man dann eine Art Dauerbeziehung zu Kunden oder ist das die mit der Ausbildung und dann war es das und dann verliert ihr die wieder? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein. Also wir haben dann ein Programm, wo du nochmal einmal im Monat in einem Call nochmal Fragen stellen kannst, damit du dabei bleibst, damit du auch im Thema drin bleibst. Weißt du, nach der Masterclass 1 kannst du fehlerfrei durch die Stadt fahren, mit Anhänger rückwärts einparken und du kennst alle Regeln. Du bist aber noch nicht so schnell wie Michael Schumacher auf der Rennstrecke. Das ist Übung. Ja? Und dieses Üben, also nach der Masterclass 1 bist du in der bewussten Kompetenz. Ich habe unbewusste Kompetenz. Ja, weil ich kann es einfach so anwenden, weil ich das schon zig Jahre mache. Und da bist du aber in der bewussten Kompetenz. Und die das jetzt hören, sind noch in der unbewussten Inkompetenz. Sie wussten noch gar nicht, dass es was gibt, was sie noch gar nicht wissen. Ja, so. Und das ist das, was wir mit unseren Kunden machen. Wir leiten die dahin, dass die das wirklich anwenden können. Und dann gibt es Ökonomen, die sagen, hey, mir reicht das komplett nach der Masterclass 1. Ich habe schon mein Business um 20-30% verbessern können. Reicht mir. Und dann gibt es andere, die sagen, boah, das ist ja so krass, ich möchte mehr wissen, dafür gibt es dann die Masterclass 2, die Masterclass 2 geht über 12 Monate und da gibt es also noch verschiedene weiterführende Programme, aber das Grundthema ist, wenn wir wir sprechen jetzt über das Loch in der Wand, die Masterclass 1 ist die Bohrmaschine und du hast immer ein unterschiedliches Loch in der Wand in deinem Unternehmen, was du haben willst und das ist entweder hast du ein Recruiting-Thema, du hast ein Vertriebsthema, du hast ein Verhandlungsthema, oder du hast ein Führungsthema. Manchmal sind es auch mehrere Themen, die kannst du mit dieser Technik, die man erlernen kann, lösen. Und du brauchst kein Talent dafür. Also wenn du Geschäftsführer bist, hast du genügend Talent, um auch das zu tun.
Die Disziplinen, du hast jetzt mehrfach gesagt, Recruiting, Führung, Verhandlung und Sales, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Jetzt müssen wir erstmal, also wir haben den Boden jetzt lange gespannt, 24 Minuten gesprochen über dich, euer Unternehmen und das, was da so alles drumherum ist. Jetzt müssen wir einmal ins Detail gehen. Also ich habe das Face Reading genannt. Du hast vorhin was von anliegenden und abstehenden Ohren gesagt und damit dann auch verbunden, dass jemand eher risikoavers oder risikoaffin ist. Worauf guckst du als erstes, wenn du mit einem Gesprächspartner als erstes zusammenkommst auf einer Grillparty? Und geht dein erster Blick hin?
Also der Blick geht als allererstes auf die Nase. Weil die Nase ist.
Was sagt die Nase aus?
Ich kann das so ganz klar so in zwei Bereiche aufteilen. Eine große Nase, da denken wir zum Beispiel an Mike Krüger oder Thomas Gottschalk, die hat gerne die große Bühne und braucht auch ihren Raum. Das heißt, die große Nase stellt sie auch gerne dar. Die große Nase gehört auch oft zum Bewegungsnaturell, der gerne im Mittelpunkt steht. Also eine große Nase steht gerne im Mittelpunkt. Wenn du eine große Nase ansprechen willst, dann darfst du da auch ein bisschen schmeicheln. Dann darfst du auch mal hingehen und sagen so, Mann, ich habe gesehen, Sie sind hier mit dem neuen Porsche angekommen, sind Sie mit dem zufrieden? Ja, total super, ist ja richtig. Ja? In vertrieblichen Situationen ist die große Nase auf Kundenseite manchmal eine echte Herausforderung, weil du, wenn du den Kunden besuchst, eine große Nase, dann nimmt er sich erstmal den Raum und füllt den aus. Und das musst du dann als Verkäufer auch aushalten können. Ich habe einmal, und das ist eine meiner Lieblingsstories, ist sogar in Hamburg passiert, ich habe mich auf einen Kunden vorbereitet mit einer der größten Nasen, die ich bisher gesehen habe. Das war also eine richtig große Nase. Wenn du den siehst, dann hast du gedacht, Gott, was für ein Riechkolben. Ja? Und ich habe schon eine große Nase und die ist aber kleiner, wesentlich kleiner gewesen als seine Nase. Und da habe ich gewusst, ich werde wohl die ersten 10 Minuten nicht viel zu sagen haben. Ist wichtig im Vertrieb, dass sich darauf einzustellen, dass man nicht nervös wird, weil wenn man sich dann begrüßt und sowas und der andere fängt an zu reden und zu reden und zu reden, hört das zwar das Gelassene hinnehmen. Was schätzt du, wann ich das erste Mal was gesagt habe?
Na, ich dürfte nach 20 Minuten die nächste Frage stellen. Das heißt, ich vermute mal so 20 Minuten.
Ja, es waren 35 Minuten. Und überleg dir mal, du kommst zu einem Akquisetermin und nach 35 Minuten kannst du das erste Mal selber was sagen. Vorher nur so, ja, wie ist das? Ich habe das später mal mit ihm aufgeklärt. Also, nee, das kann gar nicht sein. Sag ich, doch, ich habe es laufen lassen, weil ich wollte die Story haben, wie lange kann jemand das aushalten, ja, dass jemand so eine große Nase hat. Also die große Nase braucht Raum, die nimmt den Raum auch gerne.
Aber lass mich kurz nachfragen. Wahrscheinlich meinst du mit großer Nase ja auch in Proportion zum Rest des Körpers und des Gesichts. Weil es gibt ja durchaus große Menschen, die haben, weiß nicht, qua Gesamtkörperstatur gar keine kleine Nase, so wie ein kleiner Mensch möglicherweise, ein kleiner Rahmenmensch. Also ist es immer auch in Korrelation zu dem Gesamtkörpermaß oder zu dem Gesamtgesichtsmaß?
Ja, wir nehmen das Gesicht, das ist genau richtig. Und zwar nehmen wir kein Zentimetermaß, sondern das ist unser Blick. Wir gehen auf jemanden zu und die Nase fällt uns gar nicht auf, dann ist sie normal. Ja? Okay. Oder wir denken so, oh, das haben eine kleine, süße Nase. Dann ist die klein, ich sage auch gleich, was das bedeutet. Und dann gibt es Menschen, wo das sagt, boah, was hat der von Riechkolben? Das ist ja echt ein Monster-Ding, ja. Und dann weißt du, das ist einer, der braucht auch Raum. Den darf es auch Raum geben. Die kleine Nase, die eher kleine Nase, die ist zurückhaltender. Die kann sich in Situationen besser an Situationen anpassen. Die gibt auch anderen Menschen Raum. Die lässt auch andere mal zu Wort kommen. Das ist jetzt für unseren Podcast total super, dass deine Nase kleiner ist wie meine, weil wir sind jetzt nicht im Nasenduell, ja? Aber ich muss mich ein bisschen zurücknehmen, merke ich gerade.
Okay, aber das ist ja sehr spannend und da kann der eine oder andere sich auch was vorstellen. Wir sind ein Podcast, das ist was für die Ohren. Und wir sehen das auf YouTube, aber ansonsten ist dieses Format ja eher was für die Ohren gedacht. Lass uns mal ein paar Körperteile oder ein paar Gesichtsmerkmale weiter durchgehen, damit wir so ein Gefühl dafür bekommen. Weil so eine menschliche Eigenschaften, menschliche Besonderheiten basieren jetzt ja nicht nur auf einem Merkmal wie der Nase, sondern da kommen ja auch Kombinationen wahrscheinlich zusammen, die man berücksichtigen muss. Also gehen wir das nächste durch. Du guckst also als erstes auf die Nase und dann suchst du ganz schnell was? Suchst du ganz schnell Halt? An welchen Stellen gehst du dann weiter, damit du ein Gefühl für die Gesamtmenschkonstellation hast?
Also das nächste, was sofort ins Auge fällt, das sind ja die Ohren. Und es gibt da Menschen mit anliegenden Ohren. Also da siehst du von vorne gar keine Ohren. Die sind total wie angetackert. Und dann siehst du Menschen so wie Dumbo, der Elefant. Weißt du, wo die so Elefant auf Angriff, wo die Ohren so komplett rausgeklappt sind. So, das sind zwei unterschiedliche Charaktertypen. Du kannst dir so vorstellen, der Elefant auf Angriff, der stellt die Ohren raus. Rein aus biologischer Sinn macht das total viel Sinn, weil der zieht im Konflikt nicht zurück. Der macht seine Fläche größer und kann aber auch gleichzeitig alle Informationen über die ausgestellten Ohren super aufnehmen. Das ist hilfreich in konfliktreichen Situationen. Menschen mit abstehenden Ohren, die ziehen im Konflikt nicht gleich zurück. Die sind auch ein bisschen abenteueraffin. Und die können mit Veränderungen sehr, sehr gut umgehen. Anliegende Ohren, die brauchen Sicherheit, Stabilität. Das ist im Wording wichtig, wenn du zum Beispiel in einem Veränderungsprozess im Unternehmen bist. Ja? Im Veränderungsprozess im Unternehmen muss man mir diesen Prozess verkaufen mit Uwe. Wenn wir das hinkriegen, also übrigens, das wird richtig schwierig. Ich brauche dich da an meiner Seite. Ja? Also das ist jetzt keine leichte Sache. Dann bin ich schon mal angetriggert. Ja? Und wenn wir das aber hinkriegen, dann werden wir den Wettbewerb in der Zukunft wirklich so abrasieren, dass wir wirklich an erster Stelle sind. Dann sage ich, boah, das ist cool, die Veränderung mache ich mit. Wenn jemand mit angetackerten Ohren da ist, dann darfst du in dieser Story nicht zu ihm kommen. Dann musst du sagen, du, pass auf, wenn wir diese Veränderung machen, dann sind auch im nächsten Jahr unsere Arbeitsplätze sicher. Dann können wir auch sicher sein, dass unsere Kollegen und dass auch unsere Produktpalette das nächste Jahr und die nächste schwierige Phase überleben wird. Weil wir sind gerade in einer schwierigen Phase, deswegen müssen wir das machen, um sicher durch die nächsten Schritte zu kommen. Da geht es um sicher, 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 sicher. Du kannst sicher sein, dass du kannst sicher, sicher, sicher. Und bei mir ist es, wir gewinnen, weiter vorne, zack. Das ist nur anhand der Ohren. Also abstehende Ohren, Wettbewerb, zieht im Konflikt nicht gleich zurück. Und du kannst in eine Herausforderung gehen, nur eine Wettbewerbsherausforderung. Abstehende Ohren nehmen die sofort an.
Jetzt gibt es ja aber durchaus die noch einen Eingriff vorgenommen haben. Also als Kind abstehende Ohren, möglicherweise richtige Segelohren und dann irgendwie im jugendlichen Alter einen Eingriff vorgenommen haben. Jetzt, was machst du damit?
Also die Eltern verklagen, weil das ist Körperverletzung.
Okay.
Das war jetzt ziemlich ernst gemeint, was ich meine. Wenn du einem Kind die Ohren anlegen lässt, das hat psychische Auswirkungen das ganze Leben, weil das Kind denkt, es ist nicht richtig.
Also sagen wir, das hat derjenige selbst entschieden irgendwann im
Entscheidungsfähigen Alter. Ich habe so einen Fall, der Typ ist immer dagegen. Und ich habe irgendwann gesagt, sag mal Klaus, kann ich mal hinter dich gucken? Und dann gucke ich hin, da sehe ich hinten die Naht am Ohr. Ja? Da hast du die Ohren anlegen lassen.
Ja.
Und dann hat man aber schon gesehen, dass das Ohr schon wieder so oben rauskam. Ja? So. In dem Moment, wenn einer die Ohren angelegt hat, dann werde ich in die Irre geleitet.
Dann wirst du in die Irre geleitet.
Dann werde ich in die Irre geleitet, weil ich sehe ja nur, ich kann ja nur sehen, was ich sehe. Und dann denke ich, der Typ ist auf Harmonie getriggert und plötzlich geht er voll auf Aggression. Das irritiert mich dann, weil das gehört nicht zu seinem Naturell. Jetzt könnte es sein, dass das die Rolle von ihm erwartet. Okay? Also, dass die Rolle, in der er ist, dazu führt, dass er so aggressiv sein soll. Und jetzt nur mal angenommen, er hat die Ohren natürlich angelegt und er ist sehr aggressiv, weil die Rolle das erfordert, dann kann ich trotzdem seine Harmonie antriggern in der Antwort. Dann kann ich sagen, ja, ich verstehe das oder so, aber wir wollen doch auch in Zukunft vernünftig miteinander umgehen. Dann würde er sagen, ja, ja, ja. Ja? Mhm. Und also das, aber wenn die chirurgisch verändert wurden.
Okay. Also wir haben die Nase, ist jetzt auch nicht kein Hexenwerk, wir haben sehr offensichtliche Merkmale, ne? Mhm. Also wir haben die Nase jetzt als erstes, dann guckst du auf die Ohren. Jetzt machen wir weiter. Also übrigens eine Frage noch, bevor wir weitermachen. Große Ohren, kleine Ohren? Also es können auch kleine Ohren sehr weit abgewinkelt sein, es können auch große Ohren sehr weit abgewinkelt sein.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Je kleiner die Ohren sind, umso sensibler ist der Mensch, umso mehr empfindsam ist er. Mhm. Ja, also du kannst, ich habe mal einen Defense Back, das ist im American Football so ein Verteidiger. Das sind so die Typen, die wirklich brutal nach vorne gehen. Also das war eine Maschine mit Mini-Ohren. Und das ist völlig egal, ob der sich jetzt im Fitnessstudio auf 120 Kilo Muskelpaket hochgeballert hat. Zu Hause ist er ein komplett sensibler Kerl. Also je kleiner die Ohren sind, und das ist noch eine ganz wichtige Info, kleine Ohren möglichst nicht, wenn sie laut angesprochen wird. Deswegen rede ich jetzt auch gerade ein bisschen leiser. Die mögen es, wenn du vernünftig mit denen redest. Das Umgebungsgeräusch sollte auch nicht zu laut sein. Also wenn du mit denen in ein Gesprächssetup gehst, dann sollte das eher ein bisschen ruhiger sein. Ja, bei kleinen Ohren. Bei großen Ohren, da kannst du laut sein. Große Ohren gehören zum Bewegungsnaturell und zum Ökonomie. Ernährungsnaturell, die können ganz schön was ab. Und je größer die Ohren sind, umso seelisch stabiler ist ein Mensch, umso mehr kann der ab. Je kleiner die sind, umso sensibler ist der Mensch. Der kann nach Aussehen komplett sich aufgehärtet haben, aber wenn du ihm sagst, also ich nehme dich schon wahr als ein Mensch, der so im Privaten auch so ein ganz sensibler, empfindsamer Mensch, dann vergehen ihre Körper schon und sagen, ja.
Wir sind von Nase über Ohren. Jetzt brauchen wir noch ein drittes Merkmal. Du hast ja jetzt diese Vorstellungsrunde beim Grillbuffet und da siehst du fix auf die Nase, machst dir dein Bild, fix auf die Ohren, machst dir dein Bild. Was kommt jetzt als nächstes?
So, wenn es beim Grillbuffet ist und ich kenne niemanden, dann gucke ich nach einem mit einer runden Nasenspitze und der ein paar Kilo mehr auf dem Rippen hat. weil das sind gesellige Typen, die auch humorvoll sind, ja. Wir beide haben eine runde Nasenspitze, also wir können auch genießen, wir sind auch humorvoll. Das heißt, wenn ich tatsächlich auf eine Party gehe und ich kenne dort niemanden, ne, dann suche ich mir einen Runden, der viele Rundungen hat im Gesicht und hat in der Regel dann auch am Körper Rundungen. Und mit dem kannst du extrem leicht in Kontakt kommen, indem du einfach nur guckst, was trinkt er gerade? Dann nimmst du so ein ähnliches Getränk, gesehen, ich habe dir was mitgebracht, mit so einem, schon bist du im Gespräch. Und dann einen blöden Spruch machen. Und der kann sogar blöde Sprüche, die ihn selber betreffen, kann der gut ab, ja? Und dann hast du einen schönen Abend.
Wir alle kennen solche Leute, die du gerade meinst. Ja. Ich will aber natürlich darauf hinaus, also neben der Nase und den Ohren, jetzt, was sagen jetzt noch Mund, Stirn, Augen aus? Also ich weiß, wir kriegen heute nicht die gesamte Masterclass hin, aber wollen wir herauskitzeln, ja, bei dir. Wollen
wir den Leuten ein bisschen noch was hin, was
mitgeben, ne? Also das also, geht ja heute, da wer so eine lange Vorstellungsrunde bekommt, der darf auch ein bisschen was von seinem Kernbusiness erzählen.
Ja, ja. Die Situation hat jeder schon mal gesehen im Film, wenn er sagt, ey, was willst du? Ey, was willst du? Dann nehmen wir den Kopf nach hinten und das Kinn nach vorne. Das signalisiert dem anderen, jetzt pass auf, ich komme gleich in die Handlung. Was willst du? Ja, ich komme gleich in die Handlung. Das heißt, ein Kinn, das nach vorne geht, das stark nach vorne geht, kommt leicht in die Handlung. Die Demutshaltung, da ziehen wir den Kopf ein und nehmen das Kinn zurück. Das heißt, ein Kinn, das eher zurückliegend ist, also bis hin zu hinter der, also wenn du von der Seite guckst, hinter der Flucht der Stirn ist, das kommt eher überlegt in die Handlung, ist eher fürsorglich. Ja? Also, wenn du jemanden brauchst, der schnell in die Handlung kommt, dann nimm einen, wo das Kinn nach vorne zeigt. Wo das Kinn auch ausgeprägt ist, auch ein bisschen breiter ist, wie so ein breiter Schneeschieber nach vorne schiebt. Ja? Also, das ist dann ein richtiges Action-Kinn. Wenn du dann auch noch einen ordentlichen Kiefer hast, Kiefer heißt, also so Kieferknochen, der breit ist, dann kann es sich auch noch durchbeißen. Durchbeißen heißt, der bleibt auch an Sachen dran. Der gibt nicht sofort auf. Was wiederum im Umkehrschluss heißt, wenn einer keinen Kiefer hat, dann ist eine Herausforderung, dran zu bleiben. Okay? Und jetzt kommt nochmal der breite Kiefer. Der breite Kiefer kann auch nicht loslassen. Der gibt auch nicht gerne her. Der lässt auch nicht gerne Glaubenssätze los. Also wenn du so richtig breiten Kiefer hast und du willst ihn von irgendetwas überzeugen in dem Verkaufsgespräch, ey, dann hast du echt die Aufgabe. Weil der weiß, was er weiß. Der weiß, was er will. Der braucht nichts Neues. Der muss so gute Argumente haben, um den dann zu überzeugen, dass er dann auch seine alte Sichtweise loslässt, um deine anzunehmen. Kiefer. Jetzt kommen wir noch zu einem ganz interessanten Thema, der Mund. Bei mir kann man es auch sehen. Eine schmale Oberlippe, so auch eine, wie du sie hast, ja, haben Menschen, die nicht so leicht vergeben können. Also die vielleicht können die vergeben, aber wir vergessen nicht. Ja, das heißt, wenn dich, Stefan, jemand ziemlich über den Tisch gezogen hat oder betrogen hat, das vergisst du nicht. Ja, also das bleibt hier oben in deinem Kopf drin. Das heißt, mit der schmalen Oberlippe darfst du von Anfang an vernünftig umgehen. Und die schmale Oberlippe, die spricht auch nicht so leicht über Gefühle. Weil, und das finden wir ganz oft in Führungspositionen, in Top-Führungspositionen, eine schmale Lippe, Strichlippen, ja, weil die müssen ja permanent ihre Gefühle im Griff haben, weil die ja immer in schwierigen Situationen sind. Also wenn es gut läuft, brauchst du keinen Geschäftsführer. Du brauchst ja nur, wenn es nicht läuft. Geschäftsführer werden immer rangezogen, wenn es Probleme gibt. Ja? Oder wenn eine Aufgabe ist, die sehr herausfordernd ist, ja, dann muss der Geschäftsführer vorne an die Front. Und ich bin jetzt gerade sehr plakativ. Natürlich brauchst du Geschäftsführer auch in den schönen Zeiten. Aber ich möchte, dass die Zuhörer verstehen, um was es geht. Ja? Und das bedeutet, da musst du immer deine Gefühle irgendwie im Griff haben. Und deswegen siehst du ganz oft eine schmale Oberlippe. Noch ein sehr interessantes Merkmal. Also noch eine Frage zur Oberlippe?
Zum Mund generell vielleicht. Also es gibt ja auch sehr, sehr große Also gut. Münder, wo man so einen Julia Roberts gebissen sieht, oder es gibt auch sehr schmale Spitze, Dustin Hoffmann vielleicht, also ich weiß jetzt nicht, welche Prominenten du in deinen Beispielen und deinen Ausbildungen da erwähnst, aber jeder kann sich jetzt ein paar vorstellen, glaube ich, an Körperformen, okay. Gesichtsformen.
Steven Tyler, Mick Jagger, Julia Roberts, das sind Leute, die können sehr viel reden. Also ein großer Mund oder auch Omar Sy, der französische schwarze Schauspieler, ja, der bei der ziemlich beste Freunde den Flieger gespielt hat. Ein Riesenmund, der quatscht auch die ganze Zeit. Ja? Der redet die ganze Zeit. Ein großer Mund, der will sich mitteilen. Und der erzählt auch die ganze Zeit. Der rechtfertigt sich, aber der erzählt die ganze Zeit. Ein schmaler Mund, ein kleinerer Mund, der ist eher präzise. Also, hier im Norden sagt man ja, es gibt Schnacker. Stefan, du bist kein Schnacker. Du bist keiner von denen, also wenn du auf der Bühne stehst und du weißt, was du erzählen willst, dann weißt du aber, was du erzählst, und dann bist du aber auch sehr präzise in dem, was du sagst. Ja, einfach nur mal so loszuschnacken und mal zu machen, ist überhaupt nicht dein Ding. Weil das, was du sagst, ist präzise und auf den Punkt gebracht. Der kleine Mund braucht eher weniger Worte und bringt die eher auf den Punkt. Während der große Mund halt da sagt, ja, das kann man auch so und so sehen, und dann müssen wir auch da, und ich hatte noch das und sel und jenes. Ja? Also großer Mund redet viel. Großmaul. Das ist ein Großmaul. Das sind deutsche Sprichwörter, die sagen ganz viel darüber aus, dass wir dieses Wissen anscheinend schon viel, viel länger mal hatten. Und vielleicht wieder vergessen haben. Oder der steckt seine Nase überall rein. Wenn die Nasenspitze nach unten zeigt, detailorientiert, kannst du bei mir sehen, kannst du vorne nicht in die Nasenlöcher reingucken. Ich bin sehr detailorientiert. Wenn mich was interessiert, dann will ich es auch wirklich genau wissen. Deswegen haben wir auch unser Programm so aufgebaut, dass es funktioniert. Ja, weil da kommt es auf jedes Detail drauf an, aus meiner Sicht. Wenn jemand anders sagt, brauchst du gar nicht. Ich sag doch! Ja?
Wir haben ja vorhin schon gelernt, du hast ja da der Ausbildung Chemiker gesagt, und da war das Chemiker, war richtig, ne?
Ja, Diplom-Ingenieur für chemische Verfahrenstechnik. Das ist,
machen wir so.
Ist noch natürlich noch viel, viel besser als nur Chemiker.
Du hast eingangs gesagt, habe ich mir aufgeschrieben, die Dinge müssen funktionieren.
Ja.
Vielen Dank dafür. Wir gehen noch mal ein bisschen höher im Gesicht, weil das interessiert jetzt immer die Menschen noch. Und nochmal, du verrätst dir ganz viel Insights. Das ist jetzt so aus der Hüfte in einem Podcast, das braucht eine Ausbildung. Ne? Also das ist mir schon klar, dass wir da, warum du das auf 6 Monate, 12 Wochen waren es, glaube ich, 12 Wochen ausgerichtet hast. Aber so ein bisschen interessiert das ja. Ne? Das ist ja jetzt gerade irgendwie das, was der Uwe da alles erzählt. Das ist ja spannend, jetzt gerade rauszufinden. Deswegen gehe ich noch mal einmal ein bisschen weiter. Was machen die Augen, was machen die Stirn? Vielleicht magst du da noch was zu sagen.
Also die Augen sind ja das Tor zur Seele. Und wenn die Augen groß sind, dann ist es ein sehr empfindsamer Mensch. Ja, die Comiczeichner, die sind da ziemlich cool. Wenn du dir die Simpsons anschaust, die Simpsons, die haben riesengroße Augen, eine kleine Nase, Mini-Ohren, ein zurückliegendes Kinn, das du fast überhaupt nicht sehen kannst, und eine hohe Stirn. Das sind Empfindungsnaturelle. Da weißt du sofort, das sind die Lieben. Also die großen Augen, das sind die Lieben. Diese tiefliegenden, geschlitzten Augen, das sind die Jägeraugen. Wenn du mit so einem zu tun hast, ja, also wenn du dich jetzt auf einen konzentrierst, Stefan, dann weiß jeder, oh, jetzt hat er mich im Fokus. Und dann hast du auch noch die Fähigkeit, deine Emotionen zurückzuhalten, wenn du das willst, ja, dass du auch emotionslos sein kannst, dann ist es super bedrohlich, ja. Also alleine diese tiefliegenden, geschlitzten Augen ist übrigens auch der Grund, warum Autos im Rückspiegel mit geschlitzten Augen höheres Überholimage haben als ein VW Beetle mit den runden Augen. Da fährst du nicht zur Seite, weil der kommt da von hinten ganz lieb an. Aber sobald diese geschlitzten Augen sind, so Ferrari-Augen oder so ein Golf GTI oder sowas, wo die so richtig geschlitzt sind, dann weißt du sofort, oh, da ist eine schneller zur Seite. Also auch die Autoindustrie hat das erkannt, dass diese runden Augen lieb sind. Och, die süß. Der T1, T2, T3, diese VW-Busse, die hatten runde Lichter. ach, ist das toll, da kann man Love and Peace drin machen und alles, ja? Heute sind die Dinger schlitzig, haben ein anderes Image. Und also Jägeraugen, so wie beim Tiger, Schlitzaugen, ja? Und diese großen Kinderaugen, die niemand was zuleide tun können, die signalisieren und das ist ein ganz empfindsamer, lieber Kerl. Und da kann man sich wirklich an die Simpsons erinnern, ja. Der Mr. Burns, da sieht man schon, der sieht ein bisschen anders aus. Der hat eine spitze Nase, hat auch so ein kantiges Kinn und hat so geschlitzte Augen. Da weißt du sofort, das ist der Böse. Überhaupt gar kein Problem.
Gibt es da nicht eigentlich auch regionale Unterschiede? Ihr Lieben, das war der erste Teil mit dem Uwe Fendler. Wir haben noch viel tiefer eingestiegen in das Thema Face Reading, aber das, was jetzt bis hierhin schon hochkam, das war so faszinierend, dass wir einfach uns verquatscht haben. Und deswegen haben wir 2 Folgen draus gemacht. Hört also auch nächste Woche wieder rein in die Aufnahme und dann kriegt ihr die Details, wie Uwe das anwendet in den verschiedenen Disziplinen, wie es auf die Sportbranche übertragen werden kann. Ach, all das, was noch dazugehört und auch noch ein Gastgeschenk vom Uwe. Also freut euch auf nächste Woche mit dem zweiten Teil. Bis dahin, ciao, ciao, der Stefan.